Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Ich habe schon wieder falsch, ich wiederhole es immer.
Alaikum salam.
Alaikum salam. Ich kann es nicht. Ich werde es nie mehr lernen. Selbst wenn ich es antrainieren würde, ich würde es trotzdem falsch machen.
Deutsch durch und durch.
Deutsch durch und durch. Du aber auch, denn wir sind beide schwer angeschlagen.
Yeah, yeah.
Aus mehrerlei Hinsicht. Ich lag die letzten Tage flach, gesundheitlich. Und dann gab es noch, ich werde dich jetzt trotzdem darauf ansprechen, nur dass die Leute wissen, warum wir beide schlecht gelaufen sind.
Ich muss erstmal Mikrofon funktioniert.
Jetzt das Champions League Halbfinale. Das hat richtig gut getan.
Ja, ja. Ich nehme mir ja jedes Jahr aufs Neue vor, mich nicht mehr da reinzusteigern, weil das ändert ja nichts an meinem Leben. Ne?
Nee, das
darf man
daran.
Ja nie vergessen.
Und man
hat
keinen Einfluss.
Keiner der Bayern-Spieler kennt mich. So, es ist eigentlich egal. Aber ich war bis 1:30 spazieren im Olympiapark.
Mit deinem Mantel. Das ist übrigens sehr schön. Vielleicht können wir das einblenden. Ja, Henrik, der die Shorts macht. Also ich habe mich schlapp gelacht. Sehr schön.
Ich war so alleine mit meinem Mantel.
Wir
haben uns vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, nicht darüber zu reden.
Ich will es auch gar nicht vertiefen, aber es ist eigentlich Wahnsinn. Kann ich auch gleich noch was dazu erzählen. Es ist eigentlich so, die Fußballfan zu sein, ist eigentlich so die ultimative Irrationalität, die es gibt.
Total.
Denn es nimmt einen mit. Man hat wirklich, wie gesagt, man hat eigentlich nichts davon, wenn es gut läuft. Man hat eigentlich auch nichts davon, wenn es schlecht läuft.
Nee,
man hat keinerlei Einfluss. Also eigentlich genau das, was man nicht machen soll. Aber ja, man kann sich ja nicht aussuchen. Es ist grausam.
Man ist drin. Ich hoffe, dass irgendwann die Altersmilde kommt. Wenn der Podcast kommt, dann ist nicht mehr lang, ne? Bei mir zur 30.
Stimmt.
Ja.
Am Montag.
Ja, vielleicht werde ich ab 30 altersmilde. Ich hoffe es, weil
ich bin ja ein paar Jahre älter. Ich kann sagen, es wird nicht schlimmer, es wird schon ein bisschen besser, aber es wird auch nicht richtig gut. Vielleicht mit 50 dann oder so.
Komm.
Ich dachte jetzt gerade, du sagst, ist nicht mehr lang bis zur EM. Ist ja auch Wahnsinn. Ist schon ein Monat.
Ist mir so scheißegal.
Ja.
Ist mir so egal.
Ich hoffe, Toni Rüdiger und Toni Kroos werden dann auch ihre Selbstgerechtigkeit von Real Madrid auf den Platz bringen.
Ist es mir scheißegal.
Weißt du, eine interessante er ist wirklich schwer angeschlagen. Wir wollen heute über Produktivität reden, unter anderem. Und ich habe wirklich eine steile These dabei. Da werden einige aus dem Sattel gehen. Vor eine Frage an dich. Ich habe mir noch ein paar Sachen zu Japan notiert vom letzten Mal, die, glaube ich, wirklich spannend sind. Eine Sache, die wird dir sehr gut gefallen. Aber erst eine Frage vorab. Würdest du sagen, die Welt wäre besser, wenn alle ihre Meinung offen sagen?
Nein.
Wäre sie besser, das andere Extrem, wäre sie wahrscheinlich nicht, aber jetzt gehen wir mal ins andere Extrem, wenn wir, sag mal, wenn gar keiner mehr offen die Meinung sagt. Weil das ist ja so typisch die japanische Kultur, nicht nur japanisch, sondern generell asiatisch, kann man sagen, gibt es natürlich auch Unterschiede, aber da geht es ja sehr viel um das Gesicht wahren und das ist gerade für uns Europäer schwierig, weil das ist so ein schönes Beispiel, man kommt ins Restaurant oder in einen Laden rein, die machen sehr viel immer indirekt. Also das ist auch eigentlich sehr angenehm, aber manchmal eben ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel stellen dir die gerne so Körbchen unten hin, wo du dann zum Beispiel deine Tasche reinpacken kannst. Bei uns würde man halt sagen, das ist jetzt nicht schlimm, aber bei uns würde man sagen, stellen Sie da gerne Ihre Tasche rein. Da läuft halt sehr viel über indirekte Kommunikation, über Gesten, über Andeutungen.
Nonverbal,
genau. Oder man deutet halt was an, verbal, aber es ist immer so ein bisschen indirekter. Und da gibt's auch interessante Geschichten, wenn es dann Paare gibt, sei mal Europäerin mit Japaner oder Japanerin mit Europäer, wie auch immer, dass es natürlich schon bei der Kommunikation ein bisschen schwierig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das Beste aus beiden Welten nehmen? Ist das eine besser, das andere schlechter? Also ich find's schwer zu entscheiden, aber ich glaube, gerade wenn man das eine nicht gewöhnt ist, ist das andere.
Also wenn ich die Wahl hätte, dass alle Menschen immer ihre Meinung offen sagen müssen und keiner darf mehr irgendwas sagen, dann würde ich lieber zur Offenheit gehen. Ja,
Aber auf jeden Fall lustiger.
So, ich glaube aber, dass die Welt Stand jetzt nicht besser wäre, wenn jetzt jeder offen immer alles sagen würde. Das ist vielleicht ein bisschen so konträr zu eigentlich unserem liberalen Denken, aber wenn man mal,
Politik wäre dann auch sehr spannend.
Ja, das wäre alles sehr, sehr spannend, aber.
Also spannend meine ich jetzt nicht unbedingt positiv.
Also manche Meinung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, wir hauen ja auch manchmal Sachen raus, aber willst du immer von allen die Meinung hören?
Nee, das ist nicht.
Manchmal auch einfach die Klappe halten.
Ja, das.
Einfach, weißt du, einfach laufen lassen.
Ja, das ist ja auch. Kommentar letzte Woche fand ich auch sehr spannend. Ein paar nach dem Motto, welcher Mann trägt denn Parfüm? Es wird niemand gezwungen, also ich glaube, das kann jeder frei entscheiden, aber ist das so ungewöhnlich?
Nein.
Also mein Vater hat auch Parfüm getragen, der ist jetzt nicht, steht jetzt nicht im Verdacht, metrosexuell zu sein.
Auch da wieder, also jeder soll gerne machen, was er möchte. Ja,
mir ist das doch egal, kann doch jeder so nach dem Motto, Männerschweiß ist das beste Parfüm, darf jeder
sich
selbst entscheiden.
Ich finde aber, es ist ein Zeichen von Respekt und Anstand, dass man dafür sorgt, nicht zu stinken in der Öffentlichkeit. Das kann mal passieren, ja, aber ich finde es abartig, wenn ich neben mir jemanden habe, der stinkt.
Ja,
ich bin sehr geruchsempfindlich, aber das ist ein Zeichen von Anstand und nicht von Metrosexualität.
Was ich aber auch sagen muss, ist, was auch unangenehm ist, weil du gerade sagst, stinken, wenn jemand wirklich sich eindieselt.
Ja, das,
genau, das ist auch,
das hatten wir
das
auch.
Ist das andere Extrem. Ja. Also, man kann es natürlich auch übertreiben.
Es gibt ja die zwei großen Nationen eigentlich für Parfüm sind die Italiener und die Franzosen. Und die haben einen ganz anderen Ansatz. Die Franzosen sind eher leichter, ja, eher so soft. Und die Italiener sind richtig heavy.
Mhm.
So, das sind eigentlich so die beiden Philosophien dahinter. Und ich bin sogar nach unserem Talk bin ich unsere Parfümsammlung durchgegangen oder meine. Und ich habe zu 80% Franzosen.
Ja, das hätte ich mir jetzt auch gedacht.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ja auch kein Fan von Italien und vom Essen und von den Leuten vom Land, aber auch zum Beispiel die italienische Mode. Also ich kenne mich mit Parfüms nicht so gut aus, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Also ich bin jetzt auch italienische Modelabels, das ist mir auch alles viel zu laut. Gucci und Co.
Du hast noch die Araber, die sind nochmal auf ganz anderem Niveau, ja, was die Intensität der Düfte angeht, aber grundsätzlich ist das so, ja. Es haben mir einige geschrieben bezüglich Parfümtipps.
Ob du Beratung anbietest?
Ja, ich habe noch nicht geantwortet, werde ich nachholen.
Ja, okay. Neues Geschäftsmodell.
Ja. Lass uns ein bisschen über Faulheit, Produktivität.
Ja, über Faulheit. Da wurde ja zuletzt viel drüber gesprochen. Ja. Gerade anlässlich des Tages der Arbeit des 1. Mai und der Statistik, dass wir ziemlich weit hinten sind. Wenn man sich jetzt die Wochenarbeitsstunden anschaut, da sind wir ziemlich weit unten.
Der Herr Lanz und der Herr Precht haben darüber ja auch gesprochen.
Genau.
Möchte ich später darauf eingehen, weil eine Sache missfällt mir sehr an dieser Diskussion. Grundsätzlich gehe ich mit vielen d'accord. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung für den oder diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es ist eine Statistik rausgekommen der durchschnittlichen Wochenarbeitsstunden. Es geht ja grundsätzlich erstmal so 40-Stunden-Woche. Wir Deutschen arbeiten aber im Schnitt nur, 34,7 Stunden und sind damit im europäischen Schnitt sehr weit unten. Unter uns nur noch Dänemark und die Niederländer.
Die aber jetzt nicht, da fängt schon das erste Problem an, sind die jetzt am Boden?
Nee.
Sind das die schlechtesten Volkswirtschaften der Welt?
Ich finde irgendwie beide Seiten, die jetzt versuchen, diese Statistik zu interpretieren, begehen Fehler. Der EU-Schnitt liegt bei 37 Stunden. Also da sind wir schon deutlich weiter unten. Okay, das ist jetzt erstmal ein Fakt. Aber was wir daraus machen, ist jetzt die Frage. Denn ich fand es mal spannend, wer ist denn ganz oben? Griechenland, Polen, Bulgarien, Rumänien.
Ja, Polen ist aber stark.
Okay, sind jetzt aber Bulgarien und Rumänien mit über 40 Stunden die Elite-Staaten?
Nee, die würde ich mir jetzt auch nicht zum Vorbild nehmen.
So, das ist halt, also ich sage jetzt mal Griechenland, Polen, Bulgarien, Rumänien. Ich habe jetzt nicht tiefe Einblicke in die Länder. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, dass diese Länder auch Probleme haben. Gerade Bulgarien, Rumänien, glaube ich, ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. So.
Nee, glaube ich, ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir müssen auf das Niveau von Bulgarien und Rumänien kommen.
So, das ist jetzt erstmal Fakt. So, dann geht's weiter, dann kann man sich ansehen. Übrigens eine Empfehlung von meiner Seite, Our World in Data, ich glaube .org ist die Seite, die machen wirklich brutale Charts und auch sehr, sehr langfristig. Ich habe hier mal was mitgebracht, unser Drucker gibt den Geist auf, aber ich werde es euch in schön einblenden. Mhm. Das sind die durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche in Ländern, die halt, ja, die hohen Wohlstand haben. Amerika, Australien, United Kingdom, Sweden, Belgium, France and Germany. Das ist jetzt seit 1950. Das ist sogar pro Jahr. Und da siehst du, es nimmt halt bei allen ab. Also es scheint ein Zeichen von Wohlstand zu sein, wenn die durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Person im Jahr abnehmen.
Ist ja auch logisch, technologischer Fortschritt. Was so. Soll es auch sonst genau. sein?
Denn dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Produktivität. Und da gibt's auch viele, viele Studien dazu. Hier ist zum Beispiel die durchschnittlichen jährlichen Arbeitsstunden, das, was wir gerade gesehen haben, versus GDP per capita, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Seit 1870 sogar, jetzt hier nur bis 2017, ist aber egal, weil die Zeit, der Zeitstrahl ist so lang, um die Tendenz zu erkennen. Und da siehst du einmal Deutschland und die USA. Und da sehen wir, hey, die durchschnittlichen Arbeitsstunden gehen auch deutlich zurück, aber das GDP pro Kopf, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, entschuldigt bitte, ich kann nicht so schnell im Kopf übersetzen, steigt halt massivst an. So, was kommt daraus? Wir arbeiten zwar wenig, also wir arbeiten weniger in Stunden, sind aber weitaus produktiver als noch im Jahr 1870. Und bei Ländern, die halt Industriestaaten sind, ja, führende Mächte kann man sagen, bei denen ist die Entwicklung sogar am steilsten. Ja, Deutschland, USA, Schweden etc. Die haben alle dasselbe Bild. Geht von oben nach unten. Ist aber in dem Sinne erstmal nichts Schlechtes. Ist ganz normal die Entwicklung auf der Welt.
Das ist ja eigentlich auch das Zeichen, ja, Wohlstand. Es wird nicht mehr gearbeitet, sondern weniger. Jetzt ist das aber auch, muss man sagen, auch schon wieder komplex. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, je weniger wir arbeiten, desto mehr Wohlstand werden wir haben. Nein. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz. Die Statistik finde ich noch sehr, sehr spannend. Hier wird verglichen, okay, auch wieder durchschnittliche Arbeitszeit und wie viel Wert pro Stunde geschaffen wird. Da siehst du Deutschland hier, wir arbeiten wirklich am wenigsten. Also wir sind wirklich, also arbeitszeittechnisch sind wir ganz, ganz unten, sind aber unter dem Top-Bereich Wertschaffen pro Stunde. Ja, du siehst zum Beispiel bei den Amis, die schaffen ein bisschen mehr Wert noch pro Stunde, arbeiten aber auch zeitlich mehr. Und dann siehst du hier Länder wie China, Indien etc. Ja, da wird natürlich viel, viel mehr gearbeitet, aber durchschnittlich wird weniger Wert geschaffen. So, das ist jetzt noch Stand jetzt bis 2019. Okay, das kann man noch nehmen.
Ich habe jetzt ganz viele Gedanken dazu im Kopf, was glaube ich wichtig ist. Wir sind jetzt gerade an der Schwelle, da sind wir natürlich schon drin. Die Frage ist, was wird da wirklich gehen? Aber ich glaube, wir brauchen natürlich diese Automatisierung, KI und Co. allein schon wegen dem Demografieproblem. Wir sehen es ja jetzt schon, es fehlen einige Leute an allen Ecken und Enden, obwohl wir ja auch ordentlich Zuwanderung haben. Also wir werden das brauchen. Und da sehen wir schon immer das erste Problem. Denn dann heißt es, oh, die Jobs werden alle wegfallen, alle werden arbeitslos. Und ich würde da nicht mitgehen. Ich kann mich zum erstens an ein Gespräch mit Philipp Vorn dran erinnern. Das war im Dezember. Da hat er über Studien gesprochen, die zeigen, dass solche Trends, Entwicklungen, technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel KI jetzt in der Vergangenheit erstmal dazu geführt haben, dass es sogar mehr Arbeit gibt. Und ich muss sagen, ich habe das in Japan auch, bin ich schon wieder bei Japan, aber da ist mir das besonders aufgefallen, dass ja da sehr viel technologisiert ist, aber dass da trotzdem sehr, sehr viele Menschen im Spiel sind. Mhm. Klassiker ist da eigentlich, wenn du zur Metro gehst, wenn du U-Bahn fährst, da gehst du eigentlich nur noch mit dem Handy, Doppelklick, hältst es hin wie Apple Pay, da hast du halt quasi deine Suica-Card, heißt das, das ist so ein lustiger Pinguin, ist jetzt wie in München MVV oder MVG, hältst das einfach hin und dann wird das halt automatisch abgebucht. Gehst halt quasi rein, geht die Schranke auf, wenn du rausgehst, buchst du dich wieder aus, dann wird das Geld automatisch abgezogen. Trotzdem sind da überall Personal. Also in Deutschland, glaube ich, wärst du da erstmal aufgeschmissen. Und wir sind dann auch mit dem Shinkansen, wie man es auch korrekt ausspricht, gefahren. Und da hatten wir dann so Tickets, die musst du dann auch reinstecken. Das ist so ein bisschen kompliziert. Also du gehst quasi rein, das Ticket kommt dann wieder raus und du musst das dann mitnehmen, weil du dann damit quasi wieder auschecken musst. Und dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe, zu lange gewartet habe, ich habe es dann reingesteckt und dann kam es vorne nicht mehr raus. Dann bin ich da aber halt schnell da zum Mitarbeiter, der da stand, und da stehen überall welche, und dann hat er einfach aufgemacht, mir das rausgeholt, ging super schnell. Ich hatte also schon Panik, weil irgendwie, ich hatte im Kopf, so in Deutschland hättest du wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde einen suchen müssen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube auch, dass das eher dazu führen wird, wenn man wirklich diese Technik einführt, immer mehr, dass die ja auch natürlich fehleranfällig ist und dass das ja auch erstmal so eine Koexistenz wird. Und ich glaube sogar, dass das eher erstmal sogar zu mehr Arbeit führt. Also erstens werden natürlich neue Jobs entstehen, es werden natürlich alte wegfallen, aber das ist ganz normal und das finde ich am schlimmsten. Da mache ich mir wirklich am meisten Sorge in Deutschland, das haben ja Lanz und Precht auch angesprochen, Thema Autoindustrie und Co. Natürlich müssen wir schauen, dass wir unsere Stärken erhalten, aber wenn du irgendwann merkst, okay, es wird halt jetzt schwierig, dass du solche toten Pferde vielleicht über Jahrzehnte sogar durchschleppen wirst, das, glaube ich, wird in Deutschland sehr wahrscheinlich sein. Und nach dem Motto, um Gottes Willen, das darf nicht sterben und das darf nicht sterben. Was? Ich glaube, das ist eine Riesengefahr.
Wenn du sagst, dass mehr Arbeitsplätze entstehen, was sind das für Arbeitsplätze?
Ich glaube, einfach eine gewisse Begleitung dann. Also vielleicht, nehmen wir jetzt mal einen klassischen Beruf, der jetzt durch KI ersetzt werden soll angeblich. Ich glaube eher, es wird dann eine Unterstützung durch KI, weil man das dann einfach überprüfen muss, die Arbeit. Das ist ja ein bisschen wie bei ChatGPT. Das ist ja auch nicht so, dass jetzt ChatGPT einfach alles alleine macht. Also, dass ChatGPT seine Prompts selber schreibt, dass ChatGPT was ausspuckt, was dann ungeprüft immer richtig ist. Da sind ja auch Fehler drin. Also, das muss ja im Zweifel auch ein Mensch überprüfen. Da sieht man es ja schon. Und das ist, glaube ich, bei vielen Sachen so, dass da einfach jemand sitzen muss, der Ahnung hat und der das einfach im Blick hat.
Aber ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir immer, weil da geht mir die Diskussion zum Thema Fachkräftemangel und wir brauchen Zuwanderung etc. viel zu kurz. Weil ich glaube, die Frage, welche Jobs entstehen, wichtiger ist, ob Jobs entstehen. Der Arbeitsmarkt ist ja kein Nullsummenspiel. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, wir suchen in Deutschland 1000 Arbeitnehmer jetzt, ja, und hier sind 1000 Menschen, die keinen Job haben, machen. Das wäre genauso wie, wenn jetzt Max Eber sagt, wir brauchen einen neuen Mittelfeldspieler beim FC Bayern München und ich hätte jetzt hier keinen Job. Ja, ich mache das. Er bringt nichts. Ich würde das nicht packen auf dem Niveau. Deshalb müssen wir uns immer die Frage stellen. Ich glaube, grundsätzlich, wir haben genug arbeitsfähige Menschen und ich meine, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, aber die Jobs, die wir brauchen jetzt in dieser Welt, ja, die Deutschland braucht, die Fachkräfte, die fehlen uns. Das ist doch weißt du, jetzt kommt diese Statistik raus und dann sagen Leute, oh, wir arbeiten zu wenig, wir sind so arbeitsversessen, ja, mehr machen, mehr machen, mehr machen. Auf der anderen Seite schimpfen wir über die ganzen unproduktiven Leute in der Verwaltung. So, da ist irgendeine Disbalance. Die Frage ist, welche Jobs brauchen wir und welche Leute können das übernehmen? Und das ist dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir häufig bei der Frage nach Zuwanderung etc. einfach ausgeblendet wird. Und das finde ich nicht richtig.
Aber ich glaube, das Produktivitätsproblem, das hat Thomas Meyer sehr schön auf den Punkt gebracht, ich glaube, das liegt auch zum Teil beim Staat und da sind wir weit hinterher, denn er hat das sehr schön beschrieben, weil man kann oft nicht erklären, warum sinkt die Produktivität. Also wenn man sich das mal vorstellt, wie kann das eigentlich sein in den letzten 20, 30 Jahren, was wir für Neuerungen haben. Ich meine, man muss sich nur das iPhone anschauen, was das uns für eine Produktivität gebracht hat, Internet und Co. Also eigentlich kann es nicht sein, dass wir unproduktiver geworden sind. Wir haben natürlich auf der einen Seite vielleicht das Problem mit diesen berühmten Bullshit-Jobs. Ja, das mag sein, dass dann auch Schweinezyklen und Co. Wir haben vielleicht zu viele BWL-Studenten und so weiter und so fort. Es ist natürlich vieldimensional, nicht nur mehrdimensional. Ich glaube, das hat viele Aspekte. Aber ich glaube schon, dass auch das Problem Beamte und Co. ein Problem ist, denn Thomas Meyer hat das schön beschrieben, wir haben immer mehr Beamte, also immer, die ja nicht produktiv sind und die dann im Endeffekt ja auch noch Vorschriften machen, verwalten, Sachen in die Länge ziehen, also immer mehr Beamte, immer mehr Verwaltung. Das heißt, die Leute, die produktiv sind, sind immer mehr, wie wir ja auch mit, ob das Steuer ist, ob das Vorschriften, also wir werden dann auch im Endeffekt und viele andere vom Arbeiten abgehalten. Und das ist schon ein Problem. Also die unproduktiven Beamtenjobs steigen und es sind immer mehr Leute da, die quasi die produktiven Arbeiten abhalten, wenn man es jetzt mal ganz spitz formuliert. Und da muss man ja nur in andere Länder blicken, wie Estland und Co. Da, glaube ich, ist auch ein starker Hebel, einfach Digitalisierung, Automatisierung. Wenn man sich das mal vorstellt, was wir alle auf dem Amt schon verbringen. Also das ist Wahnsinn. Wie viele Deutsche hocken jeden Tag in irgendeinem Amt, warten da 2, 3 Stunden, um einfach irgendeinen lächerlichen Wisch, also eine Sache, die im Endeffekt 2 Minuten dauert. Also das ist doch Wahnsinn.
Ich habe da Zahlen zugebracht. Einmal dieser Begriff Bullshit-Jobs. Der kommt von David Graeber, ist ein Ami aber. Der sagt, bis zu 50% der Jobs sind eigentlich Bullshit-Jobs. Also Jobs.
Da gibt es ja sogar ein Buch von ihm, glaube ich.
Also Jobs, die nur existieren, weil sie das System geschaffen haben, aber sie bieten keinen Mehrwert für die Welt. Und aktuelle Umfragen, Studienergebnisse aus den USA. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer ist nur noch rund 50% mit seinem Hauptjob beschäftigt. Der Rest sind unproduktive Tätigkeiten.
Ist ja auch bei Ärzten und so weiter immer mehr. Lehrer, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Und das ist jetzt bei den Amis. Ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland sogar noch höher ist.
Weniger wahrscheinlich nicht.
Ja. Da gibt es ja Studien bei den Lehrern, wie du sagst. Die sind ja
das wenig, hast du ja sogar schon mal angesprochen. Ja.
Die sind wenig mit ihrer Lehrtätigkeit beschäftigt, sondern viel mit bürokratischen Dingen. Worüber ich mir dann Gedanken gemacht habe, ist, okay, wir haben einmal das Thema, wir arbeiten weniger in Stunden und grundsätzlich finde ich das auch gar nicht schlimm. Ich bin niemand, der jetzt so, nur weil ich das vielleicht von mir erwarte, fleißig zu sein, viel zu arbeiten, whatever, kann ich das nicht von jedem erwarten. So. Ich denke mir aber, wenn ich auf meine Generation schaue, was erwartet ihr denn von meiner Generation? Wenn ich überlege, wie ich groß geworden bin, dass da keine Generation ranwächst, die 50 Stunden in der Woche arbeiten will, ist vollkommen normal. Punkt Nummer eins. Meine Generation hat ihre Väter mitgesehen beim Aufwachsen, wie die geschuftet haben. Ich kann dir, das ist anekdotische Evidenz, aber ich kann dir aus meinem Freundeskreis unzählige Beispiele nennen, wo die Väter geschuftet haben wie bekloppt und jetzt ihre Probleme haben. In jeglicher Hinsicht. Ja? So. Dir werden auch Dinge einfallen. So. Dass das nicht erstrebenswert ist, wenn man das sieht als Kind und erlebt, ist vollkommen klar. So. Das zweite ist das Thema, wie oft ich in meiner Ausbildung, Schulzeit schon das Thema Work-Life-Balance gehört habe, ist klar, dass ich dazu dann irgendwann einen Hang habe. Also ich habe nie irgendwie miterlebt, dass in meiner Erziehung, bis vielleicht dann auch auf Leistungssport früher, es wirklich um Leistung ging. Es war, wir hatten es in einem Talk davor, Kühlschrank war immer voll. Meine Generation hatte nie Probleme. Wir müssen, also es ist zwangsläufig, ich glaube, da kann man gar nichts ändern. Das ist fast schon gegeben, dass gute Zeiten schwache Menschen machen. Gibt ja dieses Sprichwort. Und da hat auch, glaube ich, keiner Schuld. Wir können es uns oder wir konnten es uns und können es auch immer noch uns einfach erlauben, darüber nachzudenken. Und das ist ein wichtiger Punkt, der häufig nicht so viel Gehör findet, und ich mache auch keinen Vorwurf. Ja, es ist ja eigentlich was Schönes, wenn man sich die Dinge erlauben kann. Individuell hat ja auch jeder das Ziel. Natürlich, individuell klar. Hat ja jeder auch das Ziel zu sagen, hey, ich genieße mein Leben. Ist doch normal.
Klar, aber ich muss ja erstmal was dafür tun, beziehungsweise ich muss es, wenn ich es mir selber leisten kann,
ist
es ja
auch. Wir müssen nichts dafür tun. Weil eins ist doch klar, der Wohlstand, der geschaffen wurde bei den Babyboomern etc., der fließt ja an uns. Wie viele in meiner Generation haben die...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ganz klar, also die wissen, das ist abgezeichnet, dass die ein Haus erben werden, zwei Häuser erben werden, Kapital erben werden.
Ja gut, etc. Aber davon kann ich ja heute nicht runterbeißen. Das meine ich, ich muss ja mein laufendes Leben finanzieren, und da, ich glaube, da können wir jetzt beide auch davon sprechen, wir kriegen nichts von den Eltern in die Tasche gesteckt. Da gibt's ja auch mal, das ist ja mal das Schöne, das kommt selten, aber so nach dem Motto, ja, reiches Söhnchen. Aber, also unsere Eltern sind nicht reich,
aber,
und wir kriegen auch nicht oder haben auch früher nicht monatlich 2.000, 3.000 Euro zugesteckt bekommen.
Aber wie willst du es flächendeckend ändern? Wie willst du es erreichen, dass eine Generation, die alles im Überschwung hatte, im Übermaß hatte, dass sie hungrig bleibt? Wie soll das gehen?
Naja, aber ich glaube, ich sehe da ein anderes Problem. Ich gebe dir da recht, aber ich habe tatsächlich endlich die Woche mal wieder ein bisschen Zeit gefunden zu lesen und habe ein spannendes Buch mir geholt von Henning Beck, heißt er, Neurowissenschaftler, wäre auch, glaube ich, mal ein spannender Gast für den Talk. Und der hat das, finde ich, genial auf den Punkt gebracht. Da geht's um das Thema Klimawandel. Ich will jetzt gar nicht drüber diskutieren, pro, contra, ist völlig egal. Er hat das aber schön auf den Punkt gebracht. Er meint, wenn man das quasi mal mit einer Religion vergleicht, wie auch immer, völlig egal, ob man dran glaubt oder nicht, aber er gemeint, es wird immer gegen die menschliche Natur sein, dass du sagst, okay, wir haben jetzt das Problem Und wir können das nur lösen, indem quasi alles schlechter wird. Also dieses typische Degrowth. Wir müssen schrumpfen. Ja, wir müssen uns einschränken. Es wird, und das glaube ich auch, es wird nicht funktionieren, weil das wieder der menschlichen Natur ist. Und er hat das schön verglichen mit einer Religion. Du bist jetzt einmal sehr religiös. Du lebst sehr bescheiden. Ja, was wird dir versprochen am Ende? Ja, du kommst ins Paradies, sage ich jetzt mal. Also es heißt nicht am Ende so, ja, am Ende machst du das alles und dann wird's aber trotzdem beschissen. Und das fand ich wirklich einen sehr erhellenden Moment. Und das ist, glaube ich, auch schon nicht für die ganze Generation, aber ein Teil dieser Generation. Das sind ja die typischen Kommentare. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal zitiert, genau von der, wie heißt die, Katharina Stoller von der Grünen Jugend, so nach dem Motto, ja, warum soll man sich in so einer kaputten Welt totarbeiten? Dieses fatalistische nach dem Motto, ja, die Welt ist doch eh schon kaputt und ja, es wird eh alles schlechter. Und wenn man das so sieht, dann ist das ja sogar rational. Und das meine ich, das halte ich auch für sehr, sehr gefährlich, dass wir sagen, ja, wir haben da ein Problem, okay, ja, wir müssen was dagegen tun, ja. Aber die zwangsläufige Schlussfolgerung ist, es wird alles schlechter und euch wird's richtig, ja, uns wird's allen richtig, was heißt beschissen gehen, aber es wird, und wen willst du denn damit motivieren? Und ich sag das ganz ehrlich, die Welt ist groß und es gibt viele Länder und es wird nicht funktionieren, wenn du den Leuten sagst, ich sag das ganz frei raus, selbst wenn du den Leuten ja sagst, ja, die Welt geht unter in 50 Jahren, ich glaube, die meisten würden sagen, ja gut, dann haben wir jetzt halt noch schöne 50 Jahre. Ich glaube, es wird so nicht funktionieren. Es wird so nicht funktionieren. Du brauchst immer einen positiven Aspekt.
Wir sind gar nicht so weit weg. Das ist jetzt vielleicht böse, was ich sage. Ich behaupte, es gab noch nie einen Mensch, der existenzielle Sorgen hatte, der wirklich kämpfen musste, der Degrowth gut findet. Ich glaube, Degrowth propagieren nur die Leute, die ihn gemacht
haben. Das ist ein sehr guter Punkt.
Groß geworden sind. Ich bediene jetzt Klischees, okay? Das ist, da ich bin in Berlin-Kreuzberg, hasse den Kapitalismus, aber mein Vater zahlt meinen Mini Cooper. Ja. Jetzt, sorry, und Leute,
aber. Schreibt das so, auf dem iPhone natürlich. So,
genau.
Und auf Twitter, bei einem bösen Kapitalisten.
Das ist jetzt vielleicht noch böser, aber ich glaube, und ich glaube an den menschengemachten Klimawandel, ja, ich halte das auch für ein Problem. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass für viele, die da hinterher sind, ja, und die das, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, ist auch egal, dass ich glaube, dass der Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels für viele eine Ausrede ist, faul zu sein.
Ja.
Und
ja, beziehungsweise auch das eigene dann faul zu sein, beziehungsweise das eigene, ja, wie du immer sagst, die eigene Mittelmäßigkeit zu rechtfertigen und versuchen, die anderen quasi mit runterzuziehen. Weißt du, ist ein gewisser Selbsthass, Hass auf andere, aber und den will man dann quasi kanalisieren.
Noch, wenn ich für mich deshalb auch diese ganzen Statistiken, ja, weil ich dann wirklich eine Basis schaffen möchte, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte nicht hart arbeiten, ich bin der Letzte, der das verurteilt. Es gibt dafür Gründe und ich bin doch auch niemand, der jemandem sagen muss, nee, du musst hart arbeiten. Wenn du das nicht möchtest, mach, ist okay. Deine Anspruchshaltung muss aber auch dementsprechend sein. Und wenn du das Glück hast, ein reiches Elternhaus zu haben und du weißt, du wirst eh was erben, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist in Ordnung. Die Frage ist aber, wie kommuniziere ich in der Öffentlichkeit und was ist mein Anspruch an den Menschen um mich herum? So, und wenn ich trotzdem den höchsten Anspruch habe, dann passt was nicht. Und ich glaube, das macht viele Menschen auch sauer. Ich möchte ganz kurz noch auf ein paar Statistiken eingehen. Thema Krankheitstage. 2008, 2010 hoch, oder? Waren es noch 9, jetzt sind es 19. Also hat sich über 100% gesteigert in etwas mehr als 10 Jahren. So, das ist eine Entwicklung. Aber die Entwicklung auch da wieder, ich habe was mitgebracht, weil ich habe das kurz vorm Talk gesehen. Mit was für News wir auch. Und das meine ich dann, wie wir groß geworden sind. Ja, das ist hier, ist von Funk, Instagram-Beitrag, also Funk, gebührenfinanziert, vom, ich glaube, ist WDR, ist die Hauptredaktion. Ein Beitrag auf Instagram. Schlechte Laune ohne Grund, Fragezeichen. Vielleicht braucht dein Körper gerade etwas. Genug gegessen oder getrunken. Ausreichend geschlafen. Heute schon draußen gewesen. Pause gemacht. Auf dem Klo gewesen. Hat der Raum die richtige Temperatur? Das sind News-Beiträge, also das sind Beiträge, die Mehrwert schaffen. Solche Dinge kommen jeden Tag von den Öffentlich-Rechtlichen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist tatsächlich was...
Wie soll ich dort Leistungsträger werden? Guck mal, ich bin... Das schauen im Schnitt wahrscheinlich 18- bis 30-Jährige. Die fragen mich, ob ich auf dem Klo war. Ob das meine... bist du schlecht gelaunt? Vielleicht auch mal, reiß dich vielleicht mal einfach mal zusammen. So.
Ja, ich glaube generell, ich finde, man merkt es ja schon bei sich selber, man wird ständig...
Top-Kommentar übrigens. Ja. Ist, was für Nebenwirkungen hat mein Verhütungsmittel? Top-Kommentar.
Ja gut, wobei das ist vielleicht sogar noch ist wichtiger als, dass man vielleicht Raum ein halbes Grad zu warm ist. Ja, man wird ja ständig beballert mit diesem, hier ist ein Problem, da ist ein Problem, hier, du hast vielleicht 1 Gramm zu wenig von dem, 1 Gramm zu wenig, du hast, 5 Äpfel zu wenig gegessen im letzten Jahr. Das ist natürlich alles interessant und wichtig und man kann natürlich viel optimieren, aber ich glaube mittlerweile, ich merke das selber auch gerade durch diese Covid-Zeit, man hört da schon viel mehr in seinen Körper rein und man denkt sich oft so, ist da was? Also man ist viel sensibler geworden, weil natürlich da auch so viel auf einen einballert. Und das, ich will nicht sagen, dass wir alle da psychisch labiler sind, aber das hat auf jeden Fall einen großen Faktor. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das war zum ersten Mal, als ich irgendwie da gemerkt habe, dass so ein bisschen da diese Covid-Fesseln gesprengt wurden. Das war, jetzt lass mich überlegen, das muss gewesen sein, war das 2021? Eigentlich war es immer auf Reisen, finde ich. Da war man da viel freier und irgendwie, da war einem dann auch die Maske völlig egal. Und in den USA, da war ich damals Boston, Maine unterwegs, auch irgendwie, mir war es dann auch völlig egal, ob ich mir jetzt mal die Hände desinfiziere. Das hatte man sich auch schon so angewöhnt. Und irgendwie habe ich gemerkt, das hat dem Kopf so gut getan, wirklich dieses Hypersensible. Und das war ja auch vor Corona schon dieser Trend. Also wirklich, dass alles bis ins Kleinste optimiert werden muss. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, wirklich Dinge zu optimieren. Aber den ganzen Tag nur noch komplett, wirklich von A bis Z. Und jeder hat seine Morgenroutine. Steht natürlich um 4 Uhr morgens auf, trainiert dann erstmal 3 Stunden, meditiert 3 Stunden, liest 3 Stunden, macht sich dann noch seine ganzen Säftchen und alles. Natürlich sind das alles gute Elemente, aber ein Mensch, der mir erzählt, dass er das jeden Tag macht, über 10 Jahre, da lache ich mich doch tot. Ja. Also, aber das ist doch lächerlich.
Genau das meine ich doch. Wir sagen,
also jeden Tag.
Nein, wir sagen, das ist eine Statistik, ja, die ist belegt. In 10 Jahren, mehr als 10 Jahren, 100% mehr Krankheitstage. So. In derselben Zeit, ich kann das jetzt sagen, weil das waren von meinen 20ern bis jetzt, ich werde ein alter Mann. Es geht nur, und das meine ich nicht böse, das sind ja eigentlich gute Dinge. Es geht um Awareness, um Mental Health, Work-Life-Balance etc. Es wird immer mehr, hier Funk, es ist nur ein Beitrag, ich könnte dir 100 Funkbeiträge sagen, wo ich gefragt werde, warst du schon Strullen, warst du sonst was? So. Es ist doch klar, wenn das die Themen sind unserer Zeit, unserer Generation, dass die Leute dann mehr Kranktage nehmen. Ist doch egal. Und sie können sich's erlauben, weil es geht ja weiter. Weißt du, wir haben nie Armut erlebt. Auch selbst wir, und ich würde uns jetzt eher als fleißige Menschen einschätzen, eher so grob, auch wir könnten es uns erlauben, mal eine Woche nichts zu machen. Es wäre blöd, aber es wird weitergehen. Das wäre noch
natürlich.
So.
Wir können auch 2 Monate nichts machen.
So.
Natürlich. Wir können auch ein Jahr nichts machen.
So. Und das ist ja in Ordnung. Deshalb dieser Verfall von Deutschland, so dieser Absturz. Ganz ehrlich, ich glaube, wir können da nichts dran ändern. Ich glaube, wenn wir jetzt eine 50-Stunden-Woche einführen, dann steigen die Krankheitstage auf 30 Tage.
Mal ganz kurz ein anderer Aspekt, denn ich habe ja gesagt, ich habe eine steile These, das habe ich jetzt bisher ganz vergessen. Ich würde sogar die These aufstellen, Obacht, dass die 4-Stunden-Woche, die so viele verteufeln.
4-Tage-Woche.
4-Stunden-Woche wäre noch besser. Das ist doch von Tim Ferriss, die 4-Stunden-Woche.
Die mache ich.
Ja, die machst du. Die 4-Tage-Woche, ich glaube, die würde uns produktiver machen. Jetzt gehen schon die ersten aus dem Sattel. Und zwar, glaube ich, bei gewissen Berufen. Denn ich finde das schon amüsant, wenn dann natürlich, wer sagt, oh, die 4-Tage-Woche ist eine große Gefahr, natürlich jemand, der Arbeitgeber ist. Und da muss ich mir natürlich Sorgen machen, wenn ich jetzt als Arbeitgeber meine Arbeitnehmer habe und die haben auf einmal den Freitag zusätzlich frei. ja, da könnten die natürlich auf richtig dumme Gedanken kommen. Das könnten sie natürlich am Wochenende auch schon, aber gut, vielleicht ist das dann halt doch nicht so, vielleicht will man sich dann doch ausruhen und vielleicht merkt man dann an so einem Freitag auf einmal, vielleicht ja, arbeite ich da jetzt mal irgendwie an einem eigenen Projekt, vielleicht probiere ich mal ganz was anderes aus, vielleicht, was weiß ich, vielleicht trainiere ich eine Fußballmannschaft, vielleicht gebe Suppen aus und helfe armen Menschen, vielleicht arbeite ich an einem Instagram-Account. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und da würde ich mir natürlich als Arbeitgeber auch Sorgen machen, weil ich verliere natürlich ein Stück weit Zugriff. Und das finde ich schon amüsant. Also ich glaube, bei einigen Berufen würde das wahrscheinlich uns sogar helfen, wenn Leute vielleicht merken, okay, ich könnte da vielleicht rauswachsen. Ich mache mich vielleicht sogar selbstständig, gründe ein eigenes Business. Ich glaube, daraus könnten viel mehr Dinge entwachsen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich sage jetzt mal bei Jobs, die wirklich knallharte Produktivität liefern, wie Produktion und so weiter und so fort bei Industrie, da sehe ich es anders. Da glaube ich, haben wir ein Problem. Also da jetzt einfach sagen, ach ja, da arbeiten alle weniger. Gut, da haben wir aber natürlich die Perspektive Automatisierung und Co. Elon ist ja gerade auch schon mit seinen Robotern drauf und dran. Ich drücke ihm auch die Daumen, dass das funktioniert. Das wird man natürlich jetzt auch nicht überall über Nacht implementieren können. Aber ich glaube, da haben wir die Chance in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren, dass wir da wirklich ja, hoffentlich viel weniger Leute verbrennen müssen, die dann komplett durch sind mit 50 oder 60. Das ist ja auch Produktivität, Fortschritt. Aber ich glaube, per se zu sagen, jeder muss jetzt, wenn jetzt jeder 5 Stunden länger im Büro sitzt, ich meine ganz ehrlich, das wissen wir doch selber, wer waren denn früher die unproduktivsten? Das waren komischerweise die im Zweifel, die waren nicht am kürzesten im Büro, sondern das waren meistens die am längsten im Büro waren, die immer gejammert haben, die immer was zu tun hatten. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Was macht denn Deutschland jetzt produktiver, wenn der nächste Sesselfurzer, dann sitzt der halt 3 Stunden länger im Büro und googelt? Ja, und davon werden wir produktiver. Also das ist, glaube ich, auch sowas. Das pauschal zu sagen, ist halt einfach Unsinn.
Deckt sich ja auch mit den Zahlen.
Das ist genauso, weißt du, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, das ist mir diese Woche, ich muss da mal lachen, wenn irgendjemand Head of irgendwas ist. Wann bist du im Zweifel Head of? Wenn's für die Gehaltserhöhung hat's nicht gereicht, dann ja, werden sie Head of, suchen sie sich einen Head of sowieso aus, sieht gut aus auf LinkedIn. Das ist eigentlich wirklich los. Bei Head of weißt du im Zweifel.
I'm thrilled to announce my new role as Head of. As
Head of.
Looking forward for the challenges.
Erfinden Sie einen Begriff und weil für mehr Geld reicht's leider nicht bei Ihnen. Also Head of ist okay.
Behalt den Gedanken mal bitte kurz bei, wie wir, wenn wir es überhaupt wollen, du merkst, ich bin da relativ neutral eigentlich, das Ruder rumreißen wollen, weil ich glaube, es gibt eine Lösung. Aber bevor wir das ansprechen, möchte ich auf das Thema zurückkommen, was mich bei dem Lanz und Precht Podcast was mir da missfallen hat, und zwar das Thema Teilzeit. Ist ja auch, du redest von der 4-Tage-Woche, Teilzeit. Teilzeit muss man sich ja auch leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man als Familie sagt, einer oder beide arbeiten in Teilzeit, das muss man sich leisten können.
Da habe ich auch gleich noch was Wichtiges, so. Aber ich unterbreche dich nicht.
Weil die Argumentation von Lanz und Precht und von vielen anderen war ja auch, ja, diese Statistik mit den nur 34 Stunden in der Woche, die ist ja Mumpitz, weil man muss ja Teilzeit rausrechnen.
Klar, dann sieht's anders aus.
Dann sieht's anders aus. Aber das ist für mich so der klassische Fall, wie wenn es einen Fakt gibt und man versucht, das dann auf eine höhere Ebene zu heben, um dann irgendwie zu dribbeln. Weil warum arbeiten Menschen in Teilzeit? Es ist doch vollkommen egal. Wir müssen die Teilzeit raus. Ja, aber es ist nun mal Fakt, dass viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Deshalb ist es schon ganz richtig, dass sie damit drin ist. Also ich verstehe das Argument zu 0,0%, weil es die Lebensrealität ist in Deutschland, dass viele Menschen in Teilzeit arbeiten. 31% der Angestellten arbeiten in Teilzeit. Und wenn in anderen Ländern weniger Menschen in Teilzeit arbeiten, ja, dann wird dort mehr gearbeitet. Da muss ich nichts rausrechnen.
Ja gut, du hast halt eine gewisse Glättung. Also die Teilzeitleute arbeiten ja auch. Also das
ja, aber
ist schon,
weniger.
Ist natürlich, klar. Ich finde es schon sinnvoll, das zu vergleichen, dass man einfach mal sieht, okay, da sind viele in Teilzeit, weil man kann es ja nicht komplett rauslassen. Aber du hast schon recht. Die arbeiten halt weniger,
so,
natürlich, klar.
So, es ändert aber nichts an der Tatsache.
Ja, es finde ich, es macht das Bild ein bisschen vollständiger, aber die Frage ist ja, und da kommt jetzt mein entscheidender Punkt, wenn ich da anschließen darf, das Teilzeitargument, das habe ich vor kurzem ja auch im Briefing mal angesprochen beim Aufreger, es ist natürlich auch ein Steuerproblem. Und da hat neulich einer geschrieben, Mario, du bist auch so ideologisch verblendet immer mit deinen Steuern. Natürlich, wenn jemand in Teilzeit arbeitet, gibt es natürlich auch andere Gründe. Absolut richtig. Ein Riesenproblem auch Kinderbetreuung. Das ist irre.
Stopp, ganz kurz, dazu habe ich Zahlen. Neue Umfrageergebnisse ist ein Artikel in der FAZ. 29% der Leute, also von 31% der Angestellten, ja, 31% davon arbeiten in Teilzeit. Das ist ein Höchstwert. Das ist Deutschland ganz weit oben. 29% der Teilzeitkräfte geben an, dass die Betreuung von Angehörigen, ja, Kinder, Ältere etc. So, das ist genau der Punkt. Ja, das wird auch in dem Podcast gesagt, das sagen andere. Wir in Deutschland haben ein Problem, Frauen in Vollzeitstellen zu bekommen. So, das sind jetzt die neuesten Umfrageergebnisse, wie gesagt, wurde bei der FAZ veröffentlicht. Von den Leuten, die sagen, okay, ich betreue Familienangehörige, Kinder etc., sagen aber 68%, dass sie es machen, weil sie es wollen. Und jetzt Zitat der Statistiker: Die Verfügbarkeit oder die Kosten von Betreuungsangeboten spielten bei der Entscheidung eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Das heißt, für mich übersetzt, es gibt Angebote, wie man die Betreuung von Familienangehörigen, Kindern machen kann.
Aber nicht genug.
So. Aber sie gibt es in meisten Fällen. Sie wollen es einfach. Da sind wir wieder beim Thema. Völlig wertfrei. Sie wollen Teilzeit arbeiten. Es geht weiter. Neben der Betreuung von Angehörigen, und da, wie gesagt, sie wollen es, spielen andere Faktoren. Mehr als ein Viertel, 27%, gab an, aus eigenem Wunsch in Teilzeit zu arbeiten. Wieder Leute, die es wollen.
Ja.
Dann für 12% waren Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Grund. Auch sie wollen es, weil sie wollen ja die Aus- und die Weiterbildung machen. 6% wollen Vollzeit arbeiten, konnten auf dem Arbeitsmarkt jedoch keine entsprechende Stelle finden. Ganz ehrlich, das geht genau in die Richtung, wie ich das irgendwie aus meiner kleinen, bescheidenen Sichtweise sehe. Die Leute wollen einfach in Teilzeit arbeiten.
Und Steuern sind ein Grund. Also mir haben schon so viele Leute geschrieben, die gesagt haben, ja, bei mir ist es genau so oder beim Freund von mir oder Bekannter. Natürlich auch anekdotische Evidenz, aber es ist einfach so, dass es
richtig, vor allen
Dingen, dass sie halt dumm wären, wenn sie mehr arbeiten würden. Weil ich bin ja nicht bescheuert. Warum soll ich denn mehr arbeiten, wenn ich unterm Strich dann nicht wirklich mehr habe? Da muss ich ja den Hut ziehen, dass die Leute ja vernünftig sind. Ich meine, wir sind ja keine Arbeitssklaven und Arbeitsdeppen. Da muss halt der Staat sich dann auch mal fragen, was das soll. Also es wird jetzt zumindest mal auch diskutiert, das ist ja auch mal eine schöne Entwicklung, das kann ich mir auch nicht dran erinnern, dass das früher so zumindest breiter diskutiert wurde, dass auch Überstunden, Mehrarbeit steuerfrei ist. Ja, ich glaube, wir brauchen da wirklich einen extremen Trend dazu.
Und jetzt, weil wir dann von Thema Angeboten sprechen, und hier ist meine Lösung, die geht in deine Richtung. 1991 waren 30% der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit. Jetzt sind es 50%. Willst du mir sagen, dass sich in diesen 30 Jahren die Angebote für Familienbetreuung derart verschlechtert haben? Bei den Männern geht's auch nach oben. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, wie ich beschrieben habe. Die Leute wollen einfach weniger arbeiten.
Ja, so. Natürlich.
Und jetzt kommen wir zur Lösung. Und du hast einen wichtigen Teil schon gesagt, das Thema Steuern. Ich glaube, wenn man sich mal gerade macht, dann muss man einfach anerkennen, wir werden es nicht schaffen, dass wir ein Wechsel im Denken der Menschen haben. Und wir müssen uns damit abfinden, dass in den nächsten Jahren weiterhin die Menschen immer weniger arbeiten wollen. Punkt. Das ist so. Die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt, dass die Leute, die noch arbeiten, es so produktiv wie möglich machen können und motiviert werden. Steuern ist das eine. So, ist richtig. Dann hatten wir auch schon ganz, ganz häufig, Arbeit wird bestraft in Deutschland, auch Vollzeit. Höchste Besteuerung fast weltweit. Ich glaube, nur die Belgier sind noch irgendwie krasser als wir.
Also bei Singles, ja, da sind wir Platz 2.
Warum? Wenn das Problem doch da ist, Arbeit, weniger besteuern. Und das Letzte ist, und
egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Da blutet so ein bisschen mein Herz. Arbeit wird krass besteuert in Deutschland, Vermögen nicht. Aber, jetzt schau mal. Die 22-jährige Lisa in Berlin-Kreuzberg, die sagt, Degrowth ist die Lösung und der Mini, es kommt aber vom Papa, vom alten weißen Mann, den sie eigentlich hasst. Sie wird ihr ganzes Leben. Sie weiß, dass sie nie Probleme haben wird, weil das Haus ist außerhalb schon mit Pool, ist schon irgendwie abbezahlt vom Daddy. Und sie wird das, und sie wird da leben können, ja? Und Geld ist auch beiseite. Sie weiß es ja, weil sie hatte nie Probleme.
Sie hasst den Pool, aber sie ist trotzdem ständig drin.
Sie hasst es, aber sie ist halt drin. So, ne? Sie hasst, also so, dieses Bild, jeder hat das Bild jetzt vor Augen. Ja, ja? Und das machen wir jetzt auch ganz bewusst, Leute. Was wäre, wenn man ihr das nehmen würde und das Vermögen vom Daddy hart besteuern würde? Das ist nicht ausgedacht von mir. Aber was ist, wenn man die Arbeit von Daddy befürworten würde, weniger Steuern, aber das Vermögen, wenn man ihr diese Aussicht nehmen würde, wenn man dieser ganzen Generation, meiner Generation, die Aussicht auf Reichtum durch die Eltern nehmen würde. Was würde passieren? Nur ein Gedankenexperiment. Wenn jeder von mir wüsste, in meiner Generation, du kriegst nix. Nix.
Oder man müsste sich frei verdienen durch Arbeit. Ja. Das wäre doch viel schöner.
Ich bin kein Fan, ich war nie ein Fan davon, Vermögen zu besteuern, Erbschaftssteuer und so. Aber wenn ich mir das jetzt ansehe, alles, was wird passieren?
Ja, also das ist ein spannender Gedanke. Ich bin jetzt kein Fan davon, ich bin generell kein Fan von Steuern. Also ja, Steuern finde ich immer grundsätzlich.
Aber wenn ich was steuern kann, dann bitte arbeiten.
Genau, aber also wenn ich mich jetzt dafür entscheide, das ist immer der Klassiker, Leute besteuern, die reich sind oder Leute besteuern, die reich werden wollen, wenn man es jetzt mal so spitz sagt, dann muss man natürlich immer schauen, dass man die Leute motiviert. Da sind wir wieder bei dem Paradiesversprechen oder sagen wir bei einem Versprechen der Besserung, weil du wirst Leute niemals kriegen, wenn du sagst, ja, ihr müsst halt jetzt ackern und ihr müsst die Fresse halten, arbeiten, aber es wird auch sowieso beschissen für euch. Ich meine, wem willst du das erzählen? So kannst du ja keinen motivieren. Also das ist kann nur die absolut schlechteste Lösung sein. Deswegen im Zweifel, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Vermögen mehr besteuern, Arbeit mehr besteuern, würde ich natürlich auch mich fürs Vermögen entscheiden. Ist ja in der Schweiz zum Beispiel auch so, dass es da durchaus so ist. Also klar, wenn ich mich so entscheiden müsste. Die Frage ist ja auch, müsste man so extrem sein? Also jetzt sagen, alles, das fände ich schon verrückt.
Du weißt, was ich meine.
Aber ja, es ist natürlich schon eine interessante Grundsatzfrage. Oder natürlich auch Konsum besteuern ist natürlich auch was sicherlich fairer wäre als Arbeit. Ja, es ist
ich weiß nicht, jetzt wo ich da mich rein recherchiert habe, mich reingedacht habe, irgendwie habe ich, Leute, das ist jetzt nicht meine finale Meinung oder so, aber dieses Bild meiner Generation zu sagen, ihr kriegt nichts. Das ist
ja, nee.
Und weiß auch,
ich finde diesen Gedanken sehr interessant, weil den hatte ich ehrlich gesagt so noch nicht in dieser Kette, weil es ist ja immer alles sehr pauschal, aber wenn ich mir das natürlich jetzt so vorstelle, von Lisa bis zum Pool bis zum Erbe, dann ist das natürlich eine ganz andere Baustelle. Da muss man aber natürlich sagen, du musst natürlich auch die Kollateralschäden einbeziehen, denn du kannst dann natürlich nicht sagen, so per order de Mufti, wir entscheiden das jetzt zu sagen, hier, die Lisa, nee, die passt uns nicht, der nehmen wir es weg. Das wäre dann auch, die übernimmt das Unternehmen, die ist gut. Weißt du, du hättest dann natürlich auch irre Schäden.
Nein, das ist jetzt alles super spontan, was wir jetzt hier reden.
Nein, ich verstehe deine Mikro-Argumentation, die ist sehr, sehr intelligent. Wie sie makro aussehen würde, das könnte natürlich verrückt werden.
Aber was ist mit so Sachen wie gesagt, ist jetzt spontan. Du kannst ein Erbe nur antreten, wenn du 10 Jahre gearbeitet hast. Vollzeitbeschäftigung. Weiß ich nicht. Und ich sag nicht, dass ich habe das ja gesagt, ich bin was Arbeit, viel Arbeit, wenig, mir ist das scheißegal. Also ich bin da relativ nüchtern. Aber wenn wir es darauf anlegen wollen würden, wieder produktiver zu werden, du kannst dein Erbe antreten, musst 10 Jahre gearbeitet haben, in einem fremden Betrieb, nicht von deinem Vater.
Das meine ich mit Freiarbeiten.
So. 10 Jahre, dann geht. 15 Jahre. Du brauchst einen Abschluss und das.
Aber ich wäre trotzdem, bevor man es so kompliziert macht, wäre ich trotzdem in erster Linie immer bei der Kettensäge, beim Beamtentum.
Erstmal die entlassen, die noch arbeiten wollen. Und natürlich die bürokratischen Ketten sprengen, logisch. Aber das besprechen wir jede Woche.
Ich finde das ja auch so faszinierend, wenn man sich gerade Argentinien und Milei anschaut, also wie bei uns da berichtet wird. Das ist wirklich so lustig. Da gibt es ja auch ein Video jetzt dazu. Ich finde das faszinierend, wenn man sich das mal vorstellt, denn das ist ja auch sehr, sehr schön, musst ja nochmal googeln, Javier Milei, dann kommt Spiegel und Co., die irre Wirtschaftspolitik. Die Experten warnen alle. Also okay, man kann das natürlich kritisch sehen. Natürlich kann das auch schief gehen, das ist ja völlig klar. Aber ich frage mich schon, bei einem Land, das weltweit die höchste Inflation hat, wo es nicht gut läuft, wo wirklich seit Jahrzehnten Misswirtschaft, Kleptokratie, wie man das auch immer nennen will, also da wird immer so getan, als das wäre das beste Land der Welt und da kommt jetzt einfach ein Irrer und der will das quasi mutwillig zerstören. Das ist ja verrückt. Dann streicht er 15.000 Beamtenstellen, dann protestieren natürlich die Beamten dagegen, ist natürlich klar, würde ich auch machen. Und dann wird das quasi so hingestellt als, oh ja, die armen Leute da. Ja, natürlich sind das so gesehen arme Leute, aber trotzdem ist das halt auch mal eine Maßnahme bei der höchsten Inflation der Welt und bei ja, einer Wirtschaft, die nicht gerade rund läuft, dass ich da mal an die Beamtenstellen rangehe. Ja, das ist zumindest schon mal ein Versuch wert. Und dann wird das dargestellt so, ja, jetzt ist ganz, natürlich gibt es da auch andere Leute, die protestieren und natürlich gibt es da auch Sachen, die ich kritisch sehe, dass da natürlich an der Bildung massiv gespart wird. Natürlich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles toll und jede Entscheidung richtig ist, aber trotzdem finde ich das schon sehr amüsant. Und was ich sehr amüsant finde, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn Lisa in ihrem Pool sitzt, hier, Sozialisten,
voller Selbsthass.
Linken Lisa sitzt in Berlin im voller Selbsthass im Pool von Daddy, den sie eigentlich ja auch hasst, weil er ein weißer alter Mann ist. Und jetzt kommt Javier Milei in Argentinien mit einer sehr liberalen Politik. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie Lisa ins Schwitzen kommt. Denn jetzt stelle man sich mal vor, das funktioniert. Dann gibt's ja keine Ausreden mehr. Dann kann selbst der Spiegel kann dann nicht schreiben, ja, es läuft jetzt rund, aber. Und man dann hilft wirklich nur noch, ja, aber man kann Argentinien natürlich nicht mit Deutschland vergleichen. Was meinst du, wie die gerade alle schwitzen? Weil wenn das gut geht, wow, dann wird's aber ein richtig dünnes Höschen für alle, die das hassen.
Ich wünsche mir, dass er Erfolg hat.
Ja, wir wünschen uns das alle. Weil das wäre wirklich, das würde mal so viele Ausreden beseitigen und das würde, glaube ich, echt, das würde es für die deutsche Politik, glaube ich, das würde so einen Push geben, weil wer dann noch Ausreden findet, der macht sich ja wirklich, der macht sich eigentlich jetzt schon lächerlich, ja. Aber dann wirklich, dann glaube ich, dann gibt's hier wirklich den Rundumschlag.
Ich glaube aber, dass er mit Argentinien das schwierigste Land hat, um so etwas durchzusetzen, weil das Land halt viele Probleme hat.
Ja, aber gar keine so schlechte Basis. Also da ist schon auch einiges da. Also ich glaube schon, Argentinien ist jetzt vielleicht nicht das dankbarste Land, aber es ist jetzt auch nicht das undankbarste. Also die waren mal eines der reichsten Länder der Welt. Die haben auch durchaus gut ausgebildete Leute, die haben Rohstoffe. Also da ist schon auch eine Basis da.
Ich wünsche mir, dass er Erfolg hat und dass es die Runde macht. Und dass wir dann wieder als liberal denkende Menschen auch eine Heimat finden.
Ich habe noch was Lustiges für dich, bevor ich es vergesse. Ich glaube, wir haben sonst heute nichts vergessen. Ich habe hier noch ein Buch liegen, aber da können wir das nächste Mal gerne drüber sprechen. Das auch, ich habe erst angefangen, aber auch ganz spannende Sachen da drin. Das Lokal in Japan, das dir sehr gut gefallen würde. Da ist sehr schön als Abschlussgeschichte. Und zwar, das gibt es da auch öfter, Restaurants, wo du kein Wort sprechen musst. Also du gehst da rein, quasi tippst da, wie bei McDonald's, sag ich mal, gibst an, was du willst, Ramen zum Beispiel, zahlst dann, setzt dich hin, das ist dann wie so eine kleine, sag ich mal, Kabine, das ist schon offen, aber wie so links, rechts ist halt eine Wand, vorne ist eine Wand, du kriegst da das Essen durch, siehst auch nicht, wer dich bedient, musst auch nicht sprechen, kreuzt da nochmal was an, wie du es quasi haben willst, scharf, so und so, gibst das ab, du musst quasi kein Wort sprechen. Die Leute, die da sitzen, wenn du reingehst, sehen dich, aber es ist sehr anonym. Und also das wäre was für dich nach dem Champions League Ausscheiden, wenn du da reingehen würdest. Das wäre so perfekt für dich eigentlich. Für mich auch. Also das ist wirklich, ich muss sagen, das wäre jetzt nichts, was ich jetzt regelmäßig wollen würde, aber wenn man sich einfach mal danach fühlt, ich finde sowas hat was.
Manchmal hat das was, manchmal hat der nervige Stammitaliener was, der dich dicht labert. Ciao, ragazzi. Es hat auch was. Manchmal so, manchmal so.
Noch ein Filmtipp, wer die Faszination Japans erleben will, ich habe den tatsächlich erst danach gesehen, Perfect Days.
Kung Fu Panda.
Auch gut, auch gut. Perfect Days, wirklich ein Film, faszinierend. Also eigentlich passiert in diesem Film nichts, das zeigt aber sehr schön diese Faszination von Japan. Also da wird eigentlich so der Alltag von einem Mann, der Toiletten putzt, öffentliche Toiletten in Tokio gezeigt. Und wenn der Film in Deutschland, von Wim Wenders der Film, wenn der Film in Deutschland spielen würde, in Frankfurt, also da hätte ich danach gesagt, was ist das bitte für ein Müll? Das ist ja der langweiligste Film der Welt. Und der Film lebt eigentlich nur von dieser irgendwie Faszination. Und da sieht man auch, was da anders ist. Also wirklich, das einfach mal angucken und dann sich vorstellen, das würde in Deutschland spielen. Das wäre, glaube ich, auch der Mensch, der das machen würde, das wäre auch ein ganz anderer Mensch. Stelle ich mir zumindest einen ganz anderen Schlag Mensch vor. Der auch sehr, sehr wütend wäre.
Wut ist immer gut.
Wut ist immer gut.
Lass es uns für heute belassen. Ich glaube, wir sind schon ja hier.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, war gut.
Lisa ist jetzt richtig wütend auf dich.
Bestimmt gibt es auch so eine Lisa.
Obwohl, was wärst du jetzt, schau mal, das ist eigentlich spannend. Du in 20 Jahren.
Ja.
Wärst du aus Sicht, was wärst du dann? Wärst du ein gut gebräunter alter Mann? Oder was ist, weil du wärst ja, du hättest ja quasi, wie es schon mal in den Kommentaren stand, hier zwei CDU-Bonds, du wärst ja, hättest ja quasi das Mindset aus
Lisas Sicht. Ich bin so ein alter weißer Mann.
Ja genau, du bist es, aber was würde sie zu dir
das
sagen?
Das ist halt das Krasse, eigentlich provoziert die das, glaube ich, noch mehr.
Ja, ja, natürlich. Ja. Das
wird schön. Ja, wenn, ich meine, das ist ja jetzt so, meine gerne, ja, da kommen auch ein paar braune alte weiße Männer mit hoch. Im Sinne von Hautfarbe natürlich. Das wird alles noch so geil in den nächsten Jahren.
Wie ist das hier? Wir freuen uns drauf. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Du bist der alte weiße Mann. Das bist du eigentlich jetzt schon, aber du bist in 20 Jahren richtig krass. Ja. Du bist richtig krass.
Ja, ja, das. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.